Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Werbung.
Unsere heutige Folge wird präsentiert von Polk Audio. Es könnte nicht besser laufen. Du hast einen besseren Job bekommen, eine bessere Wohnung, einen besseren Fernseher und vielleicht ein besseres Auto. Du weißt also, wie sich besser anfühlt. Aber weißt du auch, wie besser klingt? Nein? Dann hör dir mal die Lautsprecher von Polk Audio an und wirst schnell merken, so klingt besser. Mehr Informationen findest du auf polkaudio.de.
Und ich weiß doch, wie ich begeistert war von Deep Purple. Und diese Begeisterung hält bis heute an. Mhm. Wahnsinn. Also wenn ich Made in Japan höre, ja, da kriege ich immer noch Gänsehaut. Und ja, wie sich's gehört, habe ich auch tatsächlich zu Child in Time das erste Mal geknutscht. Aber gerade so, wenn die Platte einfängt, Highway Star, ne, ist glaube ich in Tokio aufgenommen. Ja. Und damals war das ja alles so ein bisschen provisorischer noch. Ne? Ja. Das war ja nicht ein großes Opening der Show. Die Musiker gingen auf die Bühne, das Publikum fing an zu applaudieren. Und dann stimmte man die Instrumente noch und dann irgendwann hörst du, wie Ian Paice einfach mit dem Groove anfängt. Ja. Und dann an einer Stelle merkst du, so, jetzt sind sie drin und dann kommt da, 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 da. Ach Gott, ich flipp schon wieder aus.
Ja, ich kann es absolut nachvollziehen. Riesengroßer.
Highway Star als Opener ist auch geil, oder?
Oh, irre. Ja. Und also auch die Gesangsleistung, diese Kopfstimme, ja, und dass sie eigentlich, dass dieses Stück mehr oder minder eigentlich diese ganze New Wave of British Heavy Metal und so weiter mit vorweggenommen hat auch.
Ja, das Zeug ist 50 Jahre alt, das muss man sich mal vorstellen, ja, und ist immer noch hochaktuell. Du kannst die Platte einfach heute auflegen, ja, und keiner wird dir sagen, was ist das denn für ein altes Zeug? Ist immer noch hochaktuell. Ey, das muss man erstmal hinkriegen, das sind meine Helden.
Ja, absolut.
Jetzt, wo ich sage, merke ich es erst so richtig.
Hallo und herzlich willkommen zu der Soundtrack meines Lebens. Ich bin Jan Schwarzkamp und ich werde euch in diesem Podcast auf eine musikalische Reise mitnehmen. Eine durch das tönende und klingende Leben meiner Gäste. Mal nerdig, mal erhellend, immer persönlich. Ein Austausch über Popkultur im Allgemeinen und ein Blick aufs Leben durch die Linse der Musik im Speziellen. Viel Spaß mit der folgenden Episode.
Mein Gast in dieser Episode von Der Soundtrack meines Lebens ist der beliebteste Mini-Pli-Träger Deutschlands, Atze Schröder. Atze kommt 1965 in Essen-Kreid zur Welt und zieht mit seinen Eltern und der 3 Jahre älteren Schwester ins Münsterland, wo er in Emsdetten im Haus der Oma aufwächst. Als Teenager beginnt er als Schlagzeuger in der Veranstaltungsband seines Vaters zu spielen, verdient später sein erstes Geld in einer Top-40-Band. Und das wird ihm irgendwann zu langweilig und er wechselt als Tonträger hinters Mischpult. Und danach versucht er sich als Vertreter, weil er sich sicher ist, dass er eines gut kann: labern. Und nach einem Großauftrag erleidet Atze einen Burnout und verkauft 1996 seine Veranstaltungsfirma. Und dafür macht er jetzt wieder Musik im Trio The Proll. Und ja, Comedy spielt dabei schon eine Rolle und nach entwickelt und definiert er daraus die Kunstfigur, als die Atze Schröder heute bekannt und erfolgreich ist. Als großmäuliger Prolet mit goldenem Herzen und alpiner Aviator-Sonnenbrille debütierte er 1998 in seinem ersten Stand-Up-Programm Nur so geht's. Und bis dato folgen 12 weitere Programme. Die ersten 7 der Nullerjahre spielt er die Hauptrolle in der RTL-Serie Alles Atze. Er moderiert Sondersendungen und Comedy-Specials sowie den Deutschen Comedy-Preis, den er auch schon mehrfach gewonnen hat. In 3 Filmen mischt er ebenfalls mit. Er betreibt, wie sich das für mittelalte weiße Männer gehört, 2 Podcasts und veröffentlicht einen Comic und 2 Romane. Der 3. Blauäugig ist im April erschienen und darin tritt Atze aus der Kunstfigur heraus und erzählt die mal tragische, meist amüsante Geschichte seines Lebens. Und weil er in dem Buch gesteht, dass er nicht Nein sagen kann und weil die Figur Atze Schröder längst mehrdimensional ist, engagiert er sich auch für soziale Projekte, etwa in Ghana sowie Baumpflanzungen im schleswig-holsteinischen Neversdorf, was nur eine Dreiviertelstunde von Atzes gegenwärtiger Wahlheimat Hamburg entfernt ist. Und jetzt freue ich mich tierisch, ihn hier in der Soundtrack meines Lebens willkommen zu heißen. Hallo Atze, schön, ja, dass du da bist.
Hallo Jan, danke für die Einladung. Du hast eben gesagt, ja, er wechselte als Tonträger in das Mischpult.
Ein Tonträger.
Und das ist natürlich auch nicht schlecht.
Ja, ja. Ja, aber ich wollte Tontechniker sagen.
Ja, aber so semantisch gar nicht so schlecht. Ne? So Tonträger.
Ja, du hast ja den Ton getragen, damit die Bands auf der Bühne vernünftig klingt.
Auf meinen stabilen mentalen Schultern. Ja, nochmal danke. Bin gerne hier bei dir.
Ja, ich möchte gerne mit dir jetzt einmal durch dein Leben skippen und vor allem von einer musikalischen Station zur nächsten. Aber eine erste Frage hätte ich, die so ein bisschen abweicht von der musikalischen Natur dieser Sache. Und zwar einiges von dem, was ich hier gerade eben vermittelt habe, das weiß ich, weil ich dein neues Buch blauäugig gelesen habe. Und da erzählst du eben aus deinem echten Leben.
Ja.
Und bisher hattest du es aber geschafft, die Hoheit über deine Anonymität zu bewahren.
Ja.
Allerdings hat sich dein alter Ego in den letzten 25 Jahren ja gewandelt und ist facettenreicher und vielschichtiger geworden. Sprich, nähert sich der echte Atze und die Kunstfigur allmählich aneinander an?
Naja, ich mache einfach weiter auf, wenn ich jetzt öffentlich bin. Sonst habe ich schon sehr drauf geachtet, gerade als die Serie noch lief und wenn ich viele lange Tourneen gemacht habe, dass das eben das Bild in der Öffentlichkeit ist.
Ja.
In Talkshows oder sonst im Fernsehen, wenn keine Comedy gefragt war, ich aber trotzdem als Gast eingeladen war, da habe ich schon meine Meinung gesagt.
Ja.
Also so ungewöhnlich ist das jetzt nicht. Ich habe nur immer gedacht, das interessiert keinen Menschen. Und als ich vor 2 Jahren in der Landsendung war, die direkt am Anfang des Buches beschrieben wurde, da habe ich gemerkt, dass irre viele Mails und Kommentare kamen und alle waren sehr ermunternd, so schön, dass du mal von dir erzählst, schön, dass du die Seite auch mal erzählst, schön, dass du mal nicht nur Sprüche machst, sondern eben auch von den Abgründen in deiner Familie erzählst. Ja, und das hat mir Mut gemacht, das weiterhin zu tun.
Ja, es ist ja auch verständlich, weil man dich liebgewonnen hat als die Bühnenfigur, die du bist, aber weil natürlich dann auch ein bisschen gewisses Mysterium entsteht, weil man gar nicht weiß, wer steckt denn eigentlich dahinter?
Ja, genau. Und das war auch immer dieses Augenzwinkernde, was der öffentliche Arzt hatte. Das gefiel mir gut. Mir kam es immer so ein bisschen so vor, als würde ich so allen so ein kleines Schnippchen schlagen.
Ja,
aber es gehört eben auch Mut dazu, so etwas aufzumachen. Und das habe ich zum ersten Mal beim Hotel Matze gemacht.
Ja.
Jetzt auch heute bei dir. Ich musste erstmal für mich feststellen, dass das Publikum das auch interessiert. Ich habe immer gedacht, mein Privatleben ist doch viel zu langweilig.
Im Laufe des Gesprächs soll es ja eben vornehmlich um Musik gehen und um Hörgewohnheiten. Und muss man deine echten Hörgewohnheiten und die Hardrock-Vorlieben der Bühnenfigur voneinander trennen oder gibt es da Überschneidungen?
Da gibt es Überschneidungen. Also wenn ich dann als öffentlicher Atze rausstelle, im Prinzip, dass ich nur AC/DC höre Airborne, die legitimen Nachfolger meiner Meinung nach, dann ist das übertrieben. Ich höre sehr, sehr breit. Ich höre auch mal AC/DC, aber eher seltener.
Okay. Dann legen wir mal los und tauchen mal tief ab in dein Leben, beziehungsweise an einen Punkt, an dem du noch... Ja, wie würde es Atze jetzt vielleicht ausdrücken, Sacksuppe im Fleischballon deines Vaters war's. Der hatte eine Band namens Die Blizzard Boys, was ja schon mal ein super Name ist, finde ich. Und die heuerte man an für Veranstaltungen. Und was gab's da für ein musikalisches Programm bei den Blizzard Boys? Weißt du das?
Aus Erzählung weiß ich es hauptsächlich. Die haben hauptsächlich deutschsprachige Schlager gespielt und deutschsprachige sogenannte Popmusik, wenn man das heute so bezeichnen will. Ab und zu mal einen englischen Titel, aber das war damals noch nicht gern gesehen.
Ja.
Also mein Vater erzählt immer von einem Veranstalter. Es gab so ein legendäres Lokal in Essen. Das war das San Francisco. Mhm. Und da haben sie alle gespielt, eben auch die Blizzard Boys.
Ja.
Und da sagte der Veranstalter abends immer so als Ermahnung an die Bands, nicht so viel Kaugummi, damit meint er Englisch.
Ja, 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 ja.
So nach dem Krieg war ja Englisch noch nicht so geläufig wie heute und es hieß dann für die halt einfach Kaugummi. Ne?
Ja, es ist ja sogar einmal eskaliert, ne, als dein Vater mit seiner Band I Wanna Hold Your Hand von den Beatles angestimmt hat. Ne?
Genau, das war die Weihnachtsfeier von Karstadt, die kommen ja aus Essen.
Ja,
da wurde extra so ein Kaufhaus in einer Etage freigeräumt für. Ich war ja nicht dabei.
Ja, ja, aber, ja.
So hat mein Vater mir mehrfach erzählt, beziehungsweise sehr oft. Und ja, dann haben die da gespielt und dann haben sie gedacht, jetzt spielen wir mal einen englischen Titel von den Beatles, Wanna Hold Your Hand. Und dann, damals gab es ja noch viele, um das mal vorsichtig auszudrücken, sehr konservative Mitarbeiter, auch so Alt-Nazis eben.
Ja.
Und so einer war der Hausmeister, der hat dann einfach die Sicherung rausgedreht, also die Band. Kein Strom mehr. Karstadt wollte nicht bezahlen und dann hat mein Vater einfach eine Kiste Champagner mitgehen lassen.
Was ich wohl weiß, ist, dass dein Vater Akkordeon gespielt hat. Aber hat dein Vater auch, hat er gesungen? War der Bandleader oder?
Ja, der hat auch gesungen. Der war ein sehr guter Sänger,
ja,
im Gegensatz zu mir. Und deswegen hat er uns Kindern auch, wenn wir abends im Bett lagen, meistens was vorgesungen zum Einschlafen, aber nie Kinderlieder, sondern Schlager,
ja,
und gern mal Operette. Ich kenne mich in der Operettenwelt ganz,
ja,
gut aus,
ja,
aber nur über meinen Vater, weil er uns die ganzen Nummern vorgesungen hat abends im Bett.
Okay, aber wahrscheinlich dann in moderater Tonlage, oder?
Ja, da wurde auch schon richtig geschmettert. Ne? Also,
wer soll denn da mal einschlafen?
Ja, wir waren dann froh, als er aufhört. Haben uns schlafen gestellt, darüber hin sind wir dann eingeschlafen.
Okay. Du bist als Kleinkind aus dem Pott mit der Familie dann nach Emsdetten ins Münsterland gezogen, wenn,
ja,
ich mich nicht irre. Ne?
Richtig.
Und dort dann in einen von Nonnen geführten Kindergarten gegangen.
Ja.
Und dort wurden dir dann erstmal so diese ganzen Kirchen-Oldies nahegebracht und die du zum Teil bis heute noch auswendig kannst, ne?
So wie großer Gott, wir loben dich.
Ja.
Herr, wir preisen deinen Namen.
Ja,
ja, da sind auch teilweise, ja, Texte drin. Ich weiß gar nicht, in welchem Lied das war. Heil dir, o Sieger von Golgatha. Sieger wie keiner. Halleluja. Das ist auch hart an der Grenze.
Das,
ne,
ist hart,
man
an
weiß
der
nicht,
Grenze,
von welcher Seite.
Nee, das ist.
Aber ja, früher war es normal, ja, dass katholische Kindergärten,
ja,
von Nonnen geleitet wurden.
Mhm.
Also war nicht ungewöhnlich.
Ja.
Und die waren hart drauf, beinhart.
Mhm.
Da zu Hause aber ganz gute Stimmung war und sehr, ja, liebevoll alles zuging, war das nicht so schlimm für mich.
Weil, ja,
wenn du als Kind weißt, zu Hause ist alles in Ordnung, dann hältst du einiges aus.
Aber hast du deshalb, also gerade deshalb, dich ins Zeug gelegt, um gut zu singen, damit die Nonnen nicht böse werden? Oder warst du eher rebellisch unterwegs?
Naja, ich war nicht unbeliebt bei den Nonnen, so ist das nicht. Mhm. Was ich gut konnte, war so Gedichte vortragen, obwohl,
ja,
ich noch nicht lesen konnte. Aber ich konnte mir Gehörtes sofort merken und,
ja,
habe dann bei verschiedenen Anlässen immer Gedichte vorgetragen, deswegen,
ja,
mochte mich die Obernonne. Gleichwohl war ich ein absoluter Rebell,
ja,
mit meinen Freunden Andreas und Hermann zusammen. Und wir haben immer wieder so Arrest gehabt, mussten länger bleiben. Und es gab so einen Dreiertisch, wo wir alleine immer sitzen mussten, weil wir nur Blödsinn gemacht haben.
Aber wir haben da eine Sache gemein, die mich auch immer verstört hat. Und zwar eine Zeile aus dem Schlaflied Guten Abend, Gute Nacht. Und da heißt es ja, morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt.
Ja.
Und da redest du auch drüber in deinem Buch.
Hast du das auch so empfunden, dass wenn,
ja,
ich habe als Kind überlegt, ja, und wenn Gott nicht will?
Ja, eben.
Dann
so, war ich dann,
oder was?
Ja.
Ja, fand ich ganz bedrohlich als Kind. Ich habe immer gedacht, dann entscheidet er also, ob ich morgen wieder wach werde oder nicht.
Ja.
Und wir haben das Lied später in anderen Variationen, die nicht ganz so jugendfrei sind, gesungen.
Du zitierst im Buch auch kurz danach dann Lemmy Kilmister mit Zitat, dünne Geschichte, die christliche Religion. Und du endest mit schlimme Musik, aber sehr unterhaltsame Zitate. Würde der Bühnenatze dem realen Atze für den Kommentar nicht einen Spruch drücken? Also ich meine,
ja,
Lemmy ist doch quasi der Atze des Heavy Rocks, oder nicht?
Ja, da hast du schon recht. Also, aber trotzdem, dieses Buch ist ja eben eine Autobiografie,
ja,
und,
ja,
soll ja schon sehr dokumentarisch, ja, und nach bestem Wissen und Gewissen sich an der Wahrheit orientieren. Und ja, ich weiß nicht, wie viele Nummern nacheinander schaffst du von Motorhead?
Ja, ist eine gute Frage. Vor allem, weil
Irgendwie sieht man
kann der Band
Ace of Space.
Eben, man kann der Band ja fast vorwerfen, dass sie mehr oder minder immer den gleichen Song aufnimmt.
Ja,
ohne es böse zu meinen.
Ja, und wenn wir so viel Speed wegziehen müssten, ne? Und das bekannteste Album ist ja, glaube ich, nur Sleep Till Hammersmith. Mhm. Und da haben sie 3 Tage nicht geschlafen, weil sie so mit Drogen vollgepumpt waren. Und das ist ja ganz lustig, aber nichts für zu Hause still unterm Kopfhörer sitzen.
Nee, das stimmt. Kommen wir zurück zu deinem Vater. Der hatte ja trotz des Umzugs ins Münsterland dann auch weiterhin auf Tanzveranstaltungen gespielt. Also im Ruhrgebiet ging es ja los und ich glaube, er hat es halt auf jeden Fall beibehalten. Ne?
Ja, ja.
Und du beschreibst ihn als großen Charismatiker und Charmeur, der es dann ja auch geschafft hat, mit seinem Adressbuch und seiner Quetschkommode dann die Gäste zu verbändeln. Also dein Vater und seine Band, die müssen so eine wirklich machtvolle Liederauswahl gehabt haben. Weißt du noch, wie das so ablief, was da gut ankam?
Ja, ich weiß auf jeden Fall, mein Vater hatte so ein Textbuch, teilweise auch mit Noten eben. Er war eben ein sehr guter Instrumentalist und auch sehr notenfest. Und das war echt eine dicke Mappe. Ich weiß, also ich kann jetzt nur schätzen, dass da bestimmt 300-400 Nummern drin waren.
Ja.
Teilweise auch in Lautschrift, was Englisch anging.
Ja.
Mein Vater war auch des Englischen nicht so mächtig.
Ja, klar, ist ja normal zu der Zeit.
Und dann hieß es auch teilweise eben nicht Chuck Berry, sondern Jacques Berry. Mhm. Also französisch ausgesprochen. Da war von Rosamunde oder rot blühen die Rosen, rote Lippen soll man küssen. Ja. Obwohl, rote Lippen soll man küssen, das ist ja eine Coverversion eines Stücks von Cliff Richard.
Ja,
weißt du. Lucky Lips. Und da war ja schon so ein Handschlag rüber zur englischen Musik. Ne?
Ja.
Das durfte man dann spielen, weil es in Deutschland auch ein Hit war. Ja, und das variierte. Also es gab so ein paar Klassiker, die eben drin waren und dann kamen eben auch neue Nummern dazu.
Wobei sich ohnehin die Schlagerlandschaft dann ja auch in Teilen den englischen, also englischen Songs angenähert hat und es ja viel eingedeutschte Songs tatsächlich gibt. Und umgekehrt haben wir sogar tatsächlich internationale KünstlerInnen dann ja auch Songs auf Deutsch aufgenommen. Also wie Komm, gib mir deine Hand.
Ach so, stimmt, da gibt es auch eine deutsche Version. Ja. Wer hat die gemacht, weißt du das noch?
Die Beatles haben selber aufgenommen auf Deutsch sogar.
Ach, das ist interessant, das wusste ich nicht.
Als du 19 Jahre alt warst, da sah so ein typischer Sonntag im Jahre 1975 für dich so aus, dass du mit deinem Vater zur Probe der Feuerwehrkapelle gegangen bist. Und das Lied, das da einstudiert wurde, das findest du rückblickend betrachtet schon so ein bisschen absurd, ne?
Ja, ich glaube, ich war noch ein paar Jahre jünger und war aber schon da jahrelang immer mitgegangen zur Probe. Morgens um, ich glaube, 9 Uhr ging es los oder 9:30. Und es war die Feuerwehrkapelle vor Ort und da waren natürlich auch, sag mal, so stramm konservative Musiker noch dabei und da wurden sehr viel Märsche gespielt.
Ja.
Preußens Gloria, Hoch Heidecksburg und das ist ja alles militärische Aufmarschmusik.
Ja.
Und da hast du auch neben der Faszination der Lautstärke hast du dann natürlich auch in den Augen dieser Männer, vor allen Dingen, wenn die dann angetrunken waren, eine gewisse Faszination ihrer Nazi-Erziehung gesehen.
Ja.
Dem kann man sich dann ja auch sicher nicht ganz entziehen, wenn man mit sowas sozialisiert wurde. Mhm. Aber das war schon skurril alles. Vor allen Dingen, wir haben als Kinder und Jugendliche dann vor Ort gesehen, wie die so Teile im Orchester immer besoffener wurden.
Ja.
Mein Vater war jetzt so einer, der mal ein Bier trank, aber der sich nie betrunken hat.
Ja.
Aber ich weiß so, der ein oder andere Trompeter und die Hornabteilung, da wurde auch zu jedem Pilz automatisch Schnaps getrunken, der sogenannte Herrengedeck.
Ja.
Und wenn so 12:30 waren, dann gingen wir nach Hause und dann blieben aber einige da so bis zum späten Nachmittag sitzen, weil sie so besoffen waren.
Ja.
Und da sind doch, glaube ich, viele so unter Bluthochdruck und sonstigen Gefäßkrankheiten irgendwann mal umgekippt.
Dein Vater hat ja die Nazi-Vergangenheit und die Schrecken des Krieges ab einem gewissen Punkt so versucht, so ganz hinter sich zu lassen. Ja. Dass das unterschwellig immer noch in ihm drin steckte, ist klar, aber er hat es halt nicht an die Familie und dann gerade an die Kinder herangetragen.
Ja.
Wenn er jetzt in so einer Feuerwehrskapelle spielt, wo dann natürlich diese Muntermachmusik zum Aufmarsch gespielt wird, war das nicht, muss sich das nicht für ihn theoretisch komisch angefühlt haben? Hast du jemals mit ihm darüber gesprochen?
Darüber haben wir nie gesprochen. Aber du hast ja auch heute noch, wenn du so Schützenfeste siehst und die Spielmannszüge, die damit marschieren und so weiter, die spielen ja teilweise immer noch diese Nummern. Also so Preußes Gloria, das läuft noch.
Ja.
Das muss man sich mal vorstellen. Ne?
Ja. Ich habe selbst nie drauf geachtet, aber ich komme ja auch aus dem Rheinland und da gab es natürlich auch immer Karnevalsumzüge und natürlich war immer die Freiwillige Feuerwehr mit am Start, die dann Uftata da natürlich Märsche gespielt hat. Ich habe bis heute nicht drüber nachgedacht, dass das natürlich alles, also dass diese Songs alle eine Vergangenheit haben, die eher unschön ist.
Absolut. Wie gesagt, es ist letztendlich Aufmarschmusik und die soll ja auch begeistern. Ja. Die sind damit aufgewachsen. Die fanden das gut. Und selbst wenn sie dann nicht, unterstelle ich mal, unbedingt über einen Krieg oder kriegerische Aktionen nachgedacht haben, so gehört das eine doch letztendlich wirklich auch zum anderen.
Ja.
Und es wäre sicher an der Zeit, das Ganze wirklich auch mal kritisch zu sehen.
Ja.
Und ich weiß ja nicht, was heutzutage noch der Zweck eines Schützenvereins ist, also in erster Linie dienen ja, glaube ich, solche Feste mal dazu, sich ordentlich zu betrinken und da irgendwo den Vogel abzuschießen. Aber eigentlich sind das ja Wehrvereine gewesen, die da einmal im Jahr so ihre Wehrhaftigkeit unter Beweis stellten. Heutzutage könnten die, glaube ich, kein Dorf mehr verteidigen. Sie haben ja auch Gott sei Dank Holzgewehre, außer es wird auf diesen Vogel geschossen.
Ja, genau.
Aber das weicht ja Gott sei Dank auch auf. Es gibt auch weibliche Schützenköniginnen, es gibt, glaube ich, auch weibliche Schützenvereine, Gott sei Dank. Mhm. Aber ob dann noch Schützenverein heißen muss, ich mache mir gerade, glaube ich, richtig Freunde.
Ja. Nee, alles gut, ich bin da ganz auf deiner Seite. Ich habe das alles selber erlebt und ich fand es als Kind schon fürchterlich. Ich weiß noch, dass in der Siedlung in meinem Städtchen am Niederrhein, aus dem ich komme, in der Siedlung, am Ende der Siedlung wohnte der Schützenkönig, der dann an einem Samstagmorgen um, ich glaube, 9 Uhr abgeholt wurde mit Uftata
schön
und
laut.
Pferdekutsche und so. Und die haben mich wach gemacht morgens, Samstagmorgens, 9 Uhr kann man ja auch nochmal schlafen, ne?
Ja.
Und ich war so sauer, dass ich die Boxen von meiner Anlage auf die Tür vor meiner Haustür, ich hatte eine eigene Haustür im Zimmer gestellt habe und laut Pantera aufgedreht habe, als die da vorbeiliefen. Und,
So mit Metal kann man dem Ganzen vielleicht beikommen, ne?
Man kann es versuchen. Ja, zumindest ein bisschen für Irritation sorgen, dann hat man sein Ziel schon erreicht.
Ja, aber der am unmusikalischsten war, der musste eigentlich immer die große Pauke bedienen, ne? Die große Trommel. Und ich stelle mir jetzt vor, wenn du Pantera mit so einem Spielmann so spielst, da muss er sich auf Double Bass umstellen. Ja, ne? Das könnte hart werden.
Du erzählst im Buch, dass dein Vater zwischen alten Traditionen und neuen musikalischen Strömungen irgendwie feststeckt, also zwischen den Rolling Stones, Jazz Fusion und eben der Marschmusik der Feuerwehrkapelle.
Ja.
Was lief denn dann für Musik bei euch daheim? Also immerhin war deine Oma ja auch meist zugegen und nun ja, also meine Oma zum Beispiel, die hat gleich alles als Hottentottenmusik runtergemacht, wenn irgendwas war, also wenn irgendwas eben nicht Marschmusik oder Volksmusik war. Wohlgemerkt, meine Oma war Flüchtling aus Ostpreußen und mochte trotzdem die Marschmusik und fand alles andere als Hottentottenmusik, was man heute ja auch niemals so ausdrücken dürfte. Aber wie war es bei euch? Was lief da so? Und war die Oma dann auch nicht diese neumodischer Quatsch?
Ja, das solche Sachen hatte die natürlich auch drauf, obwohl die sehr tolerant war. Mir kommt gerade so in den Sinn, unsere Rockmusik, mit der wir sozialisiert wurden, die wird so langsam aber auch zu dieser Marschmusik. Und so. Es gibt auch
konservativ.
Ja. Und wenn du sowas wie Manowar oder so
hast,
gib mal Manowar und Fight ein, da kommen 20 Songs.
Ja.
Fight for your rights, right for your fight, fight for your fight.
Ja, Manowar ist quasi Schützenfestmusik für Metaller.
Ja, für Bodybuilder.
Für Bodybuilder, ja. Aber was liest du zu Hause? Ja.
Swing, sehr viel Swing. Mein Vater war großer Jazz-Fan, das wurde gehört. Es lief aber tatsächlich auch mal eine Marschmusikplatte, Bundesmusik, Heereschor oder wie die heißen. Wenn es gut gespielt ist, hat das ja auch seine Qualitäten. Ne? Vor allen Dingen kennen die nicht nur eine Lautstärke, sondern auch eine gewisse Dynamik. Ja, aber so, es lief schon viel Instrumentalmusik auch.
Mhm. Du sagst im Buch auch, dass dein Vater kulturell offen war und dass er erstmal alles allem eine Chance gegeben hat. Und dass er zum Beispiel auch jetzt nicht rumgiftete, wenn jemand lange Haare trug und so, was ja auch immer noch ziemlich verpönt war. Selbst du hattest ja lange Haare.
Ja.
Gab es je etwas Musikalisches, was du mal mit angeschleppt hast und was dann echt angeeckt ist?
Naja, er hat es ja nicht zugegeben, weil er, ich glaube, das war auch in ihm so eine Gegenbewegung gegen seine eigene Vergangenheit. Ich habe mal Jimi Hendrix gespielt.
Ja.
In großer Lautstärke, weil ab so einem gewissen Punkt waren auch immer Verstärker bei uns zu Hause verfügbar. Und dann hat er sich dazugesetzt, hat zugehört und meinte nur, interessant, sehr interessant.
Ja.
Er ist dann aber auch irgendwann rausgegangen. Nee, aber gemeckert hat er nie.
Ja, ja.
Nee, das, da war eher meine Mutter dafür zuständig. Mach die Scheiße leiser. Aber es war schwer zu rebellieren bei uns, weil meine Eltern doch sehr tolerant waren. Hm. Also mit großer Erziehung wurde ich nie belästigt.
Ja. Du warst 1982 bei den Rolling Stones im Müngersdorfer Stadion in Köln. Im Vorprogramm war Peter Maffay, der kam nicht so gut an, erzählst du auch. Bist du da damals mit deinem Vater hingegangen? Also ich meine, du warst ja theoretisch gerade 17, also noch nicht mal volljährig. Sprich, du konntest jetzt nicht selber mit dem Auto hinjockeln.
Ich bin mit dem Zug dahin und bin tatsächlich vom Hauptbahnhof Köln bis zum Müngersdorfer Stadion gelaufen. Das ist ganz schön weit.
Mhm.
Das hat uns damals ja alles nicht interessiert.
Ja.
Früh morgens los, wir waren 8 Stunden, glaube ich, im Stadion.
Ja.
Und zwar richtig in der Meute, kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Es spielten 4 Acts, das war Jay Giles Band. Bab spielte ganz zu Anfang, Kölner Act.
Ja.
Die eröffneten das Ganze, dann spielte Jay Giles Band, dann kam Peter Maffay, als die Eier und Tomaten flogen.
Ja.
Ja, und irgendwann kamen die Stones.
Ja.
Am Ende, ich glaube, ich habe nicht mal was getrunken da während der 8 Stunden. Ich war völlig dehydriert. Aber so war das früher. Mit 17 hat sich doch keiner drum geschert. Da bist du da hingefahren und fertig. Ich bin mit 13 angefangen, öffentlich Schlagzeug zu spielen in der Band.
Ja.
Und so ab 15 war ich völlig autark unterwegs. Ja. Ich hatte ja auch Geld in der Tasche, dadurch, dass ich schon mit verschiedenen Bands gespielt habe. Nee, das interessierte keinen. Ja. Dann sagte man, klar, man sagte zu Hause Bescheid, ich komme morgen erst wieder. Und dann war das okay, Schlafsack unterm Arm und dann irgendwo gepennt.
Aber waren die Stones, abgesehen von so Auftritten mit der Band deines Vaters und mit der eigenen Band oder beziehungsweise das, du hast ja selber dann auch mitgespielt, waren die Stones dein erstes Konzert, auf dem du warst, oder warst du schon vorher auch mal gezielt auf ein Konzert gegangen?
Ich war vorher schon gezielt auf ein Konzert. Ich war auch gar nicht so ein großer Stones-Fan. Dafür war ich, glaube ich, so die paar Jährchen zu alt.
Mhm.
Meine Schwester hat das, glaube ich, noch so mitgenommen. Die war noch Beatles- und Stones-Fan.
Ja.
Also ich weiß schon, was beide Bands geleistet haben, aber ich war nie so ganz großer Fan. Aber ich wollte einmal die Stones sehen. Ja. Und wollte einmal Mick Jagger hin und her rennen sehen und Keith Richards. Die waren ja damals schon Legenden. Aber das erste Rockkonzert, da hat mein Vater mich auch mitgenommen. Da war ich vielleicht auch 11 oder 12, war Deep Purple.
Nee.
Ja. Und zwar fand er Deep Purple gut, weil die sind ja von ihren Fähigkeiten fast eher Jazzer gewesen.
Ja, alles also, fantastische Musiker.
Ja, wenn du John Lord nimmst oder Ian Paice an den Drums, die ja immer noch spielen, ne?
Das
ist der Wahnsinn. Die haben in der Halle Münsterland gespielt, in Münster. Und ich werde nie vergessen, dass da große Schilder hingen von der Halle. Wir sind heute nicht für die Lautstärke verantwortlich. Also quasi als Warnung.
Ja.
Und es war auch für damalige Verhältnisse sehr, sehr laut. So was kannte man nicht. Und ich weiß doch, wie ich begeistert war von Deep Purple. Und diese Begeisterung hält bis heute an. Mhm. Wahnsinn. Also wenn ich Made in Japan höre, ja, da kriege ich immer noch Gänsehaut. Und ja, wie sich's gehört, habe ich auch tatsächlich zu Child in Time das erste Mal geknutscht. Aber gerade so, wenn die Platte anfängt, Highway Star, ne? Mhm. Ist glaube ich in Tokio aufgenommen. Ja. Und damals war das ja alles so ein bisschen provisorischer noch, ne? Ja. Das war ja nicht ein großes Opening der Show. Die Musiker gingen auf die Bühne, das Publikum fing an zu applaudieren. Und dann stimmte man die Instrumente noch und dann irgendwann hörst du, wie Ian Pace einfach mit dem Groove anfängt. Ja. Und dann an einer Stelle merkst du, so, jetzt sind sie drin und dann kommt. Ach Gott, ich flipp schon wieder aus.
Ja, ich kann es absolut nachvollziehen.
Highway Star als Opener ist auch geil, oder?
Oh, irre. Ja. Und also auch die Gesangsleistung, diese Kopfstimme, ja, und dass sie eigentlich, dass dieses Stück mehr oder minder eigentlich diese ganze New Wave of British Heavy Metal und so weiter mit vorweggenommen hat auch.
Ja, das Zeug ist 50 Jahre alt, das muss man sich mal vorstellen, und ist immer noch hochaktuell. Du kannst die Platte einfach heute auflegen, ja, und keiner wird dir sagen, was ist das denn für ein altes Zeug? Das ist immer noch hochaktuell. Ey, das muss man erstmal hinkriegen. Das sind meine Helden.
Ja, absolut.
Jetzt, wo ich sage, merke ich es erst so richtig.
Aber wo wir gerade dabei sind, was so Premieren angeht, weißt du noch, was die erste LP war, die du dir selbst gekauft hast? Also man kriegt ja manchmal schon so Sachen, ja, vielleicht geschenkt. Also selbst wenn man sie sich gar nicht wünscht, kriegt man vielleicht irgendwas geschenkt, was man dann vielleicht gar nicht braucht. Aber was hast du dir selber vom Taschengeld oder von diesem ersten verdienten Geld gekauft? Was wolltest du gerne haben?
Ich glaube, jetzt müssen wir uns das mal wirklich erarbeiten. Ich weiß, dass meine Schwester mal das weiße Album kriegte. Das könnten jetzt mehrere Bands sein, ich weiß. Ja. Aber ich muss euch alle enttäuschen, das weiße Album von Roy Black, wo drauf war, ganz in weiß mit einem Rosenstrauß. So siehst du in meinen schönsten Träumen aus. Ich weiß noch, wie mein Vater mit diesem Album nach Hause kam, mit dieser LP, und zu meiner Schwester sagte, ein Traum wird wahr. Und meine Schwester war todglücklich, verzog sich in ihr Zimmer und hat dann den ganzen Tag Roy Black, der ja eigentlich Gerd Höllerich hieß, gehört hat. Bei mir war es so, die erste Single, die ich gekauft habe, war T-Rex, Jeepster.
Super Song.
Ja. Ja. Und damit bin ich dann auch neben Deep Purple so ein bisschen sozialisiert worden. Und ich glaube tatsächlich, dass meine erste LP Deep Purple Fireball war. Wow. Ja.
Hut ab, da muss man sich nicht mehr für schämen.
Nee, also die Purple geht nach wie vor immer. Ja. Und da kam ich auch zum ersten Mal mit Double Bass in Berührung, um dann nachher, ich habe mal so einen Workshop mit Ian Pace mitgemacht, festzustellen, dass er gar nicht Double Bass gespielt hat, sondern weil er technisch so gut ist.
Hat er das mit einem?
Der hat es auf dem Standtom gemacht. Der hat Double Bass, also er hat Bassdrum mit dem Standtom, das hat er ganz tief gestimmt, abgewechselt. Und der hat diesen Schlag immer so dazwischen gebaut, dass man dachte, das ist Double Bass.
Wow.
Hammer, ne?
Aber wie bist denn du an Drumkurs mit Ian Pace gekommen?
Oh ja, ich war schon munter unterwegs. Ich habe ja auch Schlagzeug gelernt, so ab 15, so richtig an der Musikhochschule in Münster.
Ach nee.
Und das Witzige, mein damaliger, ich weiß nicht mehr, wie der Lehrer heißt, der ist ja auch schon lange, lange im Ruhestand. Bei dem hat aber auch Udo Lindenberg gelernt.
Ja.
Bertram Engel vom Panikorchester hat bei ihm gelernt.
Okay.
Dann Detlef Jöcker, der macht so Kindermusik, das ist so wie Rolf Zukowski, der hat, glaube ich, sogar noch mehr Platten verkauft. Mhm. Und alle haben ihr Studium nicht zu Ende gemacht. Alle haben abgebrochen und sind berühmt geworden. Und alle, die ihr Studium zu Ende gemacht haben, von denen hat man nie wieder gehört.
Ja. Hast du das Studium zu Ende gemacht oder was?
Nee, ich habe auch das Studium nicht zu Ende gemacht. Aber da habe ich Schlagzeug spielen gelernt.
Ja.
Also ich kann und konnte, ich habe ja schon lange nicht mehr gespielt, ich konnte auch wirklich nach Noten spielen. Aber ich habe eine ganz klassische Schlagzeug-Drummer-Ausbildung. Mhm. Ja.
Krass. Das erwähnst du zum Beispiel in deinem Buch interessanterweise nicht.
Stimmt. Aber es wirklich, mein Leben, also es klingt jetzt so angeberisch, aber Jan, es war wirklich so. Mein Leben ist so voll mit Anekdoten und mit Geschichten. Und ich weiß, einige Freunde, die jetzt das Buch gelesen haben, die haben schon gesagt, warum hast du das denn nicht noch erzählt? Das nicht mehr. Aber so ein Buch hat eine Dramaturgie und wenn du zu viel von diesen Geschichten reinpackst, dann wird es auch zu anstrengend letztendlich, glaube ich.
Auf dem Gymnasium, sagst du, da hast du versucht, deine kulturelle Identität zu finden. Also zumindest drückst du das da im Buch so aus. Wie ging das vonstatten? Also, denn du müsstest ja so 1976, 77 ungefähr aufs Gymnasium gekommen sein.
Ja.
Und zu der Zeit kämpfte ja Disco gegen Punk, wenn man so will. Und ja, die Dinosaurier der späten 60er und frühen 70er, die dankten so reihenweise ab. Oder zumindest zum Teil. Wo hast du dich da hin entwickelt und hin orientiert?
Na, was damals wirklich der Feind war, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, war eben so Schlager und alles drumherum. Das war undenkbar, dass man mit solchen Leuten was zu tun haben wollte. Und von daher hat man sich da schon abgegrenzt. Punk hat mich kurz interessiert, aber meistens waren die Musiker ja sehr schlecht. Und dann hat es mich wieder abgestoßen. Mich hat immer genervt, wenn jemand sein Instrument nicht beherrscht. Und dann bin ich mehr oder weniger so in den Jazzrock, heute sagt man Fusion, abgedriftet und habe mir da alles reingezogen. Ich weiß, eine der bekanntesten Bands für Jazzrock war in Deutschland Passport, Klaus Dorfingers Passport mit Kurt Kress am Schlagzeug.
Ja. Und kurzzeitig auch Udo Lindenberg, oder?
Und der erste Drummer, genau, wollte ich gerade sagen, war Udo Lindenberg.
Ja.
Der hat aber nicht so lange da gespielt, ich glaube so maximal 2 Jahre. Und dann kam Kurt Kress. Und der Band bin ich auch wirklich hinterhergereist. Dann amerikanische Bands wie Soft Machine, dann meine totalen Helden waren Weather Report.
Ja.
Die habe ich auch lange begleitet und bin ihnen auch hinterhergefahren und habe die Musiker, damals war die Trennung nicht so gut. Du konntest ja teilweise auch einfach so Backstage reinmarschieren. Ne? So Security gab es ja gar nicht.
Aber das ist ja höchst interessant, weil diese Fusion- und Jazzrock-Sachen sind ja durchaus sehr anspruchsvolle Geschichten, die ja zum Beispiel ganz konträr sind zum im Anführungsstrichen prolligen Atze, der auf Hardrock steht und so. Das heißt, da bringst du ja als Privatmensch eine ganz andere Facette noch mit.
Total, total. Wir hatten das ja eben schon behandelt. Klar, der öffentliche Atze ist natürlich AC/DC-Fan. Und andere Hardrock-Sachen, wobei einige Sachen, die ich da auf der Bühne behauptet habe, mir fast unbekannt sind. Aber das gehörte halt zur früheren Legende, deswegen ist ja ganz gut, dass man da mal jetzt mit aufräumen kann. Jazzrock, das war schon meine Heimat und ich habe ja auch überhaupt keine Musik gehört, jetzt außer Deep Purple, wo gesungen wurde. Ja. Also so bis Anfang 20. Ja. Ich könnte mich selber ohrfeigen, dass ich so blöd war, aber für mich gab es halt hauptsächlich Instrumentalmusik.
Ja.
Und was leider an mir lange vorbeigegangen ist, leider, da könnte ich mir auch wirklich, das ist die einzige Stelle in meinem Leben, wo ich zurückspulen möchte, das ist Led Zeppelin.
Ja.
Die habe ich zu spät für mich entdeckt und gerade Jason Bonham, der Rockdrummer, bis heute unübertroffen.
Ja. Ja.
Und das gibt's ja auch selten, dass jemand so ein Musiker ist und so prägend, dass erstens nach seinem Tod sich die Band aufgelöst hat, weil es keinen Sinn mehr machte ohne ihn. Und dass man bis heute, und sein Sohn ist eigentlich auch ein exzellenter
Drummer. Den hast du gerade genannt, Jason Bonham. John Bonham.
John Bonham, Entschuldigung.
Papa, Jason Bonham, der Sohn.
Bonzo. Mhm. Und dass bis heute an John Bonham keiner rankommt. Und den hätte ich eigentlich, dann wäre vielleicht meine musikalische Karriere etwas anders verlaufen.
Ja. Ja, der hat es halt hingekriegt, ne? Künstlerischen Anspruch, Polyrhythmen hast du nicht gesehen, zu erden und das mit groovenden Blues-Strukturen zu versehen, sprich nicht nur zu zeigen, was er kann, also halt um des Zeigens willen, sondern einfach auch des Heavy Rock und des Blues Rocks und des Folk Rocks und was sie nicht alles gemacht haben, dienlich.
Genau, genau. Ja. Und auch er Jazz-Elemente und die Bassdrum spielt Triolen, aber nicht so, genau wie du sagst, nicht um zu zeigen, dass es geht, sondern um die Musik da zu bereichern. Dann hat das Ganze gegroovt.
Ja.
Das ist ja auch nicht so einfach hinzukriegen. Aber er war ja auch ein absolutes Tier. Das heißt, das Ganze mit einem Druck gespielt und da ist weit und breit keiner in Sicht.
Ja. Ich habe dich gar nicht gefragt. Wir haben jetzt so viel über das Schlagzeugspielen geredet, aber ich habe gar nicht gefragt, was war eigentlich der Anlass dafür, dass du dich dafür entschieden hast, Schlagzeug zu spielen? Hat dich dein Vater dazu animiert? Ja. Ja? Hat er gesagt, Jung, probier auch was aus?
Nee, gar nicht. Aber er selber war ja Multiinstrumentalist. Bei uns stand immer alles rum. Er hat viel Posaune gespielt, da in dieser Feuerwehrkapelle. Mhm. Der war auch ein sehr guter Posaunist, war ein guter Sänger. Und hat dann später in den Bands eben Schlagzeug gespielt.
Ja.
Und hat dann so vom Schlagzeug ausgesungen. Und ja, wir waren schon sehr eng, mein Vater und ich. Und ich wollte immer alles genauso machen wie mein Vater.
Ja.
Und deswegen habe ich auch erstmal Posaune gelernt und später dann auf Schlagzeug gewechselt. Das war der Grund. Ich wollte meinem Vater nacheifern.
Was natürlich auch eine tolle Sache ist, weil man als Sohn ja häufig auch so eine Rivalität zum Vater aufbauen kann oder genau das Gegenteil dessen macht, was der Vater für richtig hält. Also da ist es ja eigentlich ganz gut, dass ihr da so ein harmonisches Verhältnis hattet.
Ja, ja, weil ich kann mir das auch nicht erklären, aber ich wollte immer so sein wie mein Vater.
Ist das Schlagzeug denn dann auch das Instrument gewesen, was du dir ausgesucht hast, weil es ein intuitives Instrument eher ist? Also du musst ja nicht zwangsläufig Noten lesen, um das spielen zu können. Und also es ist
Wahrscheinlich ist das so, ne? Also erstmal, wie gesagt, wollte ich das machen, was mein Vater gemacht hat.
Ja.
Dann fand ich es auch cooler. Ich habe ja erstmal Posaune gelernt und das ist ja wirklich mit Abstand das Uncoolste.
Ja.
Neben Querflöte.
Ja.
Carlo, mein Tourmanager, sitzt hier im Raum, der hat für ihn war das erste Instrument Querflöte. Wir haben beide die uncoolsten Instrumente
gelernt. Also Querflöte geht ja eigentlich noch. Ich meine,
lässt sich auf jeden Fall besser transportieren.
Ich habe so viele Menschen im Podcast gehabt, die natürlich mit der Blockflöte angefangen haben und damit gestraft wurden und so.
Ja, das was Eltern so Kindern antun können. Ne? Aber Zugposaune ist auch schon echt ein unerotisches Instrument.
Zugposaune, also ja. Mhm.
Und es gibt auch außer Paul de Sousa, glaube ich, keinen Bekannten in der Rock- und Popmusik, der diesem Instrument so ein bisschen Glamour verhelfen konnte. Es kam noch Mangelsdorf, Paul Mangelsdorf oder so, aber der war eher Jazzer.
Ja.
Albert Mangelsdorf, der spielte dann so Obertöne mit und so ganz experimentell, aber da kriegten die Frauen Angst, das war auch nichts. Also um Frauen kennenzulernen, war die Zugposaune auf jeden Fall ein ziemlich ungeeignetes Mittel, völlig uncool.
Im Buch gibt es so ein schönes Bild, als du die Feuerwehrband beschreibst und dass dann da die Bläser so ein Eimerchen hatten, der dann irgendwann voll mit hochprozentiger Lülle waren, weil die sich alle Schnaps reingekippt haben und dann.
Ja, man muss ja so ein Blasinstrument immer mal entlüften, weil ja Speichel drin landet. Und gerade bei den Trompeten und Posaunen, aber auch bei der Tuba, entstehen doch da bedenkliche Mengen, sagen wir es mal so. Und es gab eben früher diese Näpfe, so Spucknäpfe im Orchester, wo eben während des Konzerts und auch während der Probe das entleert wurde. Ich weiß gar nicht, ob das also Christian Drosten würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen, sagen wir es mal so.
Kommen wir mal von deiner Fusion-Leidenschaft kurz weg und rudern zu dem kurzen Moment, als du dich anscheinend in einer Punk-Band ausgetobt hast. Und es gibt eine kurze Stelle im Buch, die ich aber ganz hervorragend finde und die ich einfach gerne von dir vorgetragen hören wollen würde, weil sie so pointiert ist.
Nichts lieber als das. Mit 15 gründete ich zusammen mit meinem Freund Christian die erste eigene Band. Punk war angesagt. Wir sahen uns als die legitimen Nachfolger von The Clash, denen der Erfolg in unseren Augen zu Kopf gestiegen war. Wir nannten uns Kartoffelsalat, weil wir den englischen Markt nicht so im Blick hatten. Gesungen wurde lieber auf Deutsch, wobei gesungen sicher etwas übertrieben ist. Unsere erste Single hieß Krieg und Frieden. Mit 11 Minuten war der Song aber eindeutig zu lang. Und wir beschlossen, noch während des ersten Gigs, quasi in der Pause, auf Bombastrock umzuschwenken. Punk was dead. Innerhalb von Minuten mutierten wir zu Fans der Prog-Rock-Gruppe Yes. Aus Krieg und Frieden wurde War and Peace. Das Werk wurde auf 1 Stunde und 11 Minuten ausgedehnt. Hauptsächlich instrumental, sehr zum Leidwesen unseres Sängers. Das kann ich auch nicht ohne Lachen lesen, sorry. Nee.
Aber da steckt ja quasi alles drin, also dass du dich überhaupt dass du überhaupt Punk ausprobiert hast, finde ich eigentlich ganz interessant, weil du ja anscheinend sofort festgestellt hast, nee, eigentlich schlägt dein Herz für eine ganz andere Sache.
Es war wirklich so chaotisch. Shoutout an Christian, der schon, ich glaube, kurz darauf nach Berlin gezogen ist. Hm. Der war immer etwas mutiger als ich.
Ja.
Ich habe das alles tatsächlich vor Augen, wie wir so in unserem Proberaum, so ein altes, abrissreifes Haus, Krieg und Frieden geprobt haben. Hm. Sehr viel Improvisation. Und der erste Gig war, glaube ich, im Jugendzentrum in Rheine.
Ja.
Ja, das war schon... Und es war wirklich so, in der Pause haben wir einfach umgeschwenkt. Das ist doch alles scheiße.
Aber du hast danach eine Jazzrock-Band gegründet, die hieß Toront. Und zwar Toront, weil sie sich auf Rotfront reibend. War das dann die Weiterentwicklung eurer Punkband und die Weiterentwicklung eurer Vorliebe für Yes und quasi immer noch, also quasi Prog-Rock mit Punk-Herz, oder?
Es waren gute Musiker in der Band, das muss ich schon sagen. Würde am liebsten jetzt die Namen aufzählen, aber das würde zu weit führen. Toront hießen wir, weil sich's auf Rotfront gereimt hat. Und Rotfront deshalb, weil wir beim SDAJ Pfingstfestival spielen wollten. Mhm. Und das war die Jugendorganisation oder ist noch, weiß ich, ich bin nicht mehr informiert, der DKP. Und damals war das echt cool, so super links zu sein. Und gerade bei diesem SDAJ Festival waren echt die alternativen tollen Frauen für uns Grund genug, da auf jeden Fall zu spielen. Und es war auch groß. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Stadt. Ich glaube, in Essen war das.
Ja.
Und es war ein Riesenauftritt. Aha. Und dann, da haben wir da unsere Fusion mal gespielt. Und dann Fender Rhodes, ne? Also es gab einen Pianisten, der Fender Rhodes spielte. Da hatten wir sehr guten Saxophonisten. Und ja, also da waren wir zumindest für ein paar Wochen super cool.
Habt ihr je was aufgenommen?
Nee. Ja, schon. Wir haben was aufgenommen, aber es ist nie gepresst worden. Und,
okay. Das heißt, da schlummern potenziell noch Bänder mit Atze Schröder in seiner Fusion-Rock-Band irgendwo bei irgendjemandem im Keller?
Also Christian Wilb, das war unser Gitarrist, der aber eben auch schon in der Punk-Formation dabei war und beim Glamour-Rock.
Ja.
Falls er das hier hört, bitte melde dich.
Ja.
Wenn, dann hast du die Aufnahmen.
Ja, der ist aber nicht der Sohn von Charles Wilb, der die Afrikola-Spots gemacht hat und die Monks
entworfen hat. Sein Vater war Malermeister.
Okay, gut.
Das verband uns damals schon. Aber der ist tatsächlich dann doch nochmal in die Punkszene hier in Berlin gegangen, konsequenterweise, so vom Dorf weg. Und er hatte immer so super lange blonde Haare. Mhm. Das sah irre gut aus. Und ich hörte dann später, dass er am Kotti hier sich die für, was weiß ich, 3,50 € hat abrasieren lassen.
Okay.
Ja, das waren die frühen Jahre. Ich war zu feige, dann nach Berlin zu gehen.
Wobei wir ja in den frühen Jahren verharren, denn parallel zu Punk und zu Jazzrock hast du immer noch in einer Coverband gespielt, also immer noch mit Vater unter anderem, ne?
Ja, am Anfang bin ich einfach mit Vater immer mitgefahren und der sagte, heute spielst du mal Schlagzeug, ich singe nur.
Ja.
So bin ich in die Szene reingekommen, aber ich habe nie mit Vater in einer Band wirklich gespielt.
Ah, okay, gut. Okay.
Die haben wir dann kurze Zeit selber gegründet und musste halt ein bisschen Geld her.
Aber du warst trotzdem erst, wenn ich mich nicht irre, trotzdem erst 16, als du angefangen hast in der Top 40 Band.
Ja.
Und damit hast du genau dein erstes Geld verdient und die anderen Musiker in dieser Top 40 Band, die waren so Anfang 20 und euer Sänger Werner, der war sogar 38.
Ja.
Und das heißt, musstest du da als Nesthäkchen manchmal einstecken oder warst du unantastbar, weil du einfach so ein scheiß guter Schlagzeuger warst?
Ich glaube, einfach weil ich der Rookie war ich so unantastbar. Also ich fand es, glaube ich, ganz gut, so mich dabei zu haben.
Ja.
Ich habe mich am Schlagzeug ganz gut geschlagen und die anderen haben mich auch so ein bisschen beschützt, die hatten so einen Schutzinstinkt. Außer wenn es um Persico ging, da wurde ich immer mit abgefüllt, auch schon in jungen Jahren. Das muss ich sicher heute noch ausbaden. Gut, dass ich so eine gute gesundheitliche Konstitution habe. Ja, aber der Werner war dann ein ganzes Stück älter als wir und das war echt, das war ein Schlawiner.
Ja.
Oh Gott.
Das beschreibst du im Buch, der hatte seine Filialen, ne?
Ja, ja, der hatte überall irgendwelche Frauen sitzen. Ja. Und da gab es immer diesen legendären Abend, wo er da die Frau vom Veranstalter bespaßt hat und so ein bisschen für gute Laune backstage gesorgt hat, zumindest bei ihr. Ja, Wahnsinn. Also ja. Da freue ich mich schon auf die Lesung, wenn ich diese Stelle vorlese. Da muss ich wirklich lachen. Also jetzt musst du dir mal vorstellen, ich als totaler Anfänger und junger Typ sitzt da und kriegt das alles so mit. Und ich werde nie vergessen, wie Werner dann einfach immer sagte, ja, das ist eine Sache zwischen Erwachsenen. Ja, wenn er wieder irgend so eine örtliche Schönheitsprinzessin da abgegriffen hatte.
Wie habt ihr euch damals eigentlich informiert, was ihr so ins Repertoire aufnehmt? Also habt ihr einfach irgendwie stumpf die Charts abgescheckt? Und wenn ja, wo hat man das abgescheckt, so Anfang, Mitte der 80er? Also wo standen denn die Charts, dass man das genau wusste? Ist man da in einen Musikladen gegangen und dann hat man aufs Charts-Poster geguckt?
Es gab oder? Ja zum Beispiel beim WDR, ja. Ich wohnte ja im WDR-Sendebereich, gab es ja eben Hitparadensendungen ja. Und so. Mel Sandox Hitparade gab es zum Beispiel. Es war so ein Texaner, der auf WDR 2 ja, mit seinem.
Auch ein alter G. Ist das auch so ein übergebliebener GI? Tatsächlich?
Ja, ja, ja ne? Dem texanischen Akzent. Ja, ja. Willkommen zu Nummer 1. Das ist der Titel von, was weiß ich, sag mal einen aus der Zeit. Ich weiß nicht, ne? Tolle ja. Titel. Dreimal ja. Dabei gewesen, bitte nicht wieder wählen.
ja. Ja, und da habt ihr euch dann informiert. Das heißt, da hat irgendjemand hat die Pflicht gehabt von euch, sich diese Sendungen anzugucken? Oder war das so eine Sache, die man sich eh angeguckt hat, weil
ja, das
gab jetzt
alle,
ja auch nicht so viel Auswahl? Nee,
so, genau, so viel gab es nicht. Und einer hatte immer die Aufgabe, diese Sendung im Sandbox-Hitparade aufzunehmen. Ja, und da hat man die Nummern draufgezogen, von denen man dachte, die kommen jetzt am besten an. The Rubets, sagt er immer. The Rubets and the Moon of Love.
Aber wie ging denn das so? Also ich meine, habt ihr das dann auf Tonband aufgenommen, um die Songs dann immer wieder ja. Hören zu können?
Ja.
Und dann musstet ihr euch
Mikrofon
das
vom also Mikrofon ja. Vors Radio gelegt und dann so aufgenommen, ja.
Und dann musstet ihr natürlich diese halb guten Aufnahmen anhören und daraus herausfinden, wie es gespielt wird, was ja jetzt nicht so einfach ist. Heutzutage gibt es ja für jeden Pups ein YouTube-Tutorial, wo du letztendlich also potenziell gezeigt bekommst, wie es funktionieren könnte. Aber das ging ja damals nicht.
Ja, aber schwer waren die Songs ja. Wirklich nicht.
Ja.
Das konntest du auch angetrunken oder angekifft noch spielen. Wirklich.
Ja.
Also da war der Gesang fast die größte Herausforderung. Ja, die Chöre, zweite, dritte Stimmen und so, das musste eher geübt werden. Ja. Also ich glaube, ich habe nie mit schlechten Musikern zusammengespielt. Also die ja. Instrumentalseite ja. war nie das Problem. Nee.
Aber vor allem, und die Texte hatte man dann ja auch nicht vorliegen. Und wenn es nicht ganz genau rauszuhören war, war es natürlich dann auch ein bisschen kompliziert. Ne?
Ja, ich weiß
nicht. Also gerade im Englischen.
Ich den Text von Rapper's Delight ja. ausgeschrieben habe.
Hey.
Und den selber ja. auch rappen muss. Den werde ich wahrscheinlich bis ins Gehab noch können.
Ja.
I said the hip-hop, do the hip-hop, you don't stop the rock. So the bang-bang boogie, say up, jump the boogie, to the wiggle, all the foxy ladies and the pretty girls are going down in history. Und so weiter und so weiter.
Ja, nicht schlecht, nicht schlecht.
I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. Here we talking about checkbook, Curry cuts more money than a sucker could ever spend. Und. Wow. Das war seitenweise, ja. Habe ich das rausgeschrieben.
Krass.
Ja, eine reine ja. Fleißarbeit.
Ja. Finde ich bemerkenswert, aber gut, du hast natürlich auch Geld damit verdient, ne? Und da muss man natürlich ja. auch ein bisschen Fleiß reinstecken dann. Sprich, es war ein Job.
Es war Arbeit. Ja, es war ein stumpfer Job. Also die ersten Jahre haben Spaß gemacht, weil wir ja im gleichen Alter des Publikums waren.
Ja.
Und ja, um es mal vorsichtig auszudrücken, man kam ganz gut mit dem anderen Geschlecht in Kontakt. Und kannst dir ja vorstellen, in dem Alter, ne, so Anfang 20,
ja.
Was zählt da mehr? Verdienst gutes Geld und hast noch jeden Abend Spaß. Geht schlechter.
Erinnerst du dich zufällig noch an irgendeinen Song, der zwar sehr angesagt war, aber auf den ihr partout keinen Bock hattet, euch den drauf zu schaffen, weil ihr den alle doof fandet?
Ah, das war so ziemlich jeder Zweite. Und natürlich waren auch von Depeche Mode
ja.
Waren natürlich nicht die guten Songs
ja.
angesagt, ja, sondern I Just Can't Get Enough, also ja, der stumpfeste Song überhaupt von ja, Depeche Mode, der wurde dann rauf und runter gespielt. Mhm. Und es gab einen Song von einer italienischen Popsängerin, so Disco-Popsängerin, Sabrina, der hieß Boys, Boys, Boys.
Ja.
Und die Nummer ist dermaßen stumpf, dass du dir überhaupt gar nicht vorstellen kannst, dass irgendjemand das hören will. Und das, wir haben nie wieder mit einem Song so viel Erfolg gehabt wie mit dem. Das war immer der totale Tanzflächenfüller. Und wir haben immer die Augen verdreht, aber half ja nichts.
Irgendwann hingen dir viele Sachen zum Hals raus und da kommen wir dann auch gleich zu. Aber gab es so einen Song, auf den du eigentlich immer Bock hattest, weil den du einfach gern gespielt hast?
Ja, und das war von Simple Minds, Don't You.
Ah, okay.
Ja. Weil der ist schon anspruchsvoll als Drummer.
Ja.
Und Gaynor, ich komme jetzt nicht auf den Vornamen des Drummers von den Simple Minds. John Gaynor.
Ja.
War auch immer ein großes Vorbild für mich. Auch Simple Minds habe ich sehr oft gesehen und habe Gaynor auch mal kennengelernt. Und der war so einer, der kam so quasi 10 Sekunden vom Gig, auch in der Dortmunder Westfalenhalle oder hier in der Deutschlandhalle in Berlin.
Ja.
Hing seine Jacke irgendwo am Schlagzeug und legte los. Und so ein totales Grufschwein. Wahnsinn. Und deshalb, Don't You ist gar nicht so leicht zu spielen.
Ja.
Also, das ist ja genauso Groove wie bei Simple Minds.
Ja.
Der Song war übrigens ursprünglich für Billy Idol geschrieben.
Ah.
Er wollte ihn aber nicht haben. Da haben die Simple Minds gesagt: Jo, gib her.
Das war mir nicht bewusst.
Ja. Und wenn du den Song hörst und dir Billy Idol dazu vorstellst, das passt schon, ne?
Ja.
Ja.
Mensch, ich würde ganz gern, ehrlich gesagt, den Song mal in der Billy Idol-Version hören.
Vielleicht hat er den heute im Repertoire, ich weiß nicht.
1986 mit 21 Jahren, da hattest du eine ernsthafte Krise, denn das Tingeln durch Bierzelte und Großraumdiskotheken, das hatte dir den Spaß an der Musik genommen. Also du warst jetzt so ein seelenloser Drumcomputer, so drückst du es aus im Buch.
Das ging auch anderen in der Band übrigens so. Ich weiß noch, dass wir mit dem Auto vom Gig nach Hause fuhren und ich glaube, unser Bassist schob dann so eine Kassette ein, damals hatten die Radios ja noch Kassetten, und wollte so Musik spielen und spielte so eine Minute die Musik und unser Keyboarder drückte auf Eject, Kassette wieder raus und schmiss die einfach aus dem Fenster. Weil die meisten in unserer Band echt privat keine Musik mehr hören konnten.
Ach, Deme, nee. Aber hat sich das dann irgendwann wieder verändert oder machst du heutzutage zum Beispiel auch immer noch einen riesen Bogen um euer ganzes altes Repertoire, weil du da traumatische Erlebnisse hast?
Ich hätte eben schon fast das Beispiel gebracht, zum Beispiel Smoke on the Water von Deep Purple.
Ja.
Ist halt so kaputt gemuckt worden, auch von vielen anderen Bands, dass ich es, okay, wenn ich Made in Japan komplett höre, dann freue ich mich auf die Nummer, weil sie da so cool gespielt wird.
Und auch fast 20 Minuten lang tatsächlich.
Ja, und die kannst du als Cover halt.
Ja.
Es gibt gute Deep Purple Cover Bands, gerade aus Süddeutschland, aus dem Stuttgarter Raum. Und die spielen sie vielleicht auch so cool. Aber das ist ein gutes Beispiel dafür. Ja. Die Nummer war für mich erstmal kaputt. Oder Gary Moore, im Prinzip, dieses große Erfolgsalbum, wo er den Blues, Still Got the Blues, wiederentdeckt hat mit. Walking by Myself. Das ist so eine Nummer, die ist auch von den Muckern dieser Welt komplett getötet worden.
Ja.
Ich habe später mal dann Gary Moore gehört, der leider auch schon von uns gegangen ist. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ach so ist die Nummer gemeint. das macht dir die Top 40 Mucke dann kaputt, wenn du so viel spielst und immer wieder diese gleichen Nummern, irgendwann hängt es dir zum Hals raus.
Und du hast dann erstmal umgeschult auf Tontechniker. Das heißt, du musstest zwar immer noch den ganzen Kram hören, aber immerhin nicht selber spielen. Wie hast du dir diese neue Position drauf geschafft? Denn das hinzukriegen, dass eine Band gut klingt und gerade auch in so schäbigen Lokalitäten, in denen ihr teilweise auftreten musstet, das ist ja auch eine Kunst.
Ja, früher war es üblich, dass man von der Bühne aus den Sound gemacht hat.
Ja.
Das fing ja ganz profan an mit so 6 Eingängen auf so einen kleinen Dynacord-Verstärker und dann hat man so in USA oder vor allen Dingen auch in England gesehen, die waren schon etwas weiter mit der Tontechnik, da hat man sich informiert, ist auf Messen gefahren oder wenn man Bands gesehen hat, hat man die Tontechniker gefragt, wie macht ihr das denn? Und meistens waren die ganz auskunftsbereit.
Ja.
Und so, das hat mich immer interessiert. Selbst so, als von der Bühne noch gemixt wurde, war ich immer dafür zuständig. Also neben Schlagzeug stand auch immer so ein kleines Mischpult und so. Und von daher war das nicht, war fast logisch. Ne, als es dann losging, dass man auch Tontechniker in den Saal stellte, das gab es ja vorher einfach gar nicht, da habe ich gedacht, ja komm, dann mache ich das, dann muss ich nicht zur Probe fahren und kann dann am Wochenende.
Und glaubst du, dass du ganz gut warst?
Tja, die einen sagen so, die anderen so. Ich glaube, ich war ganz originell. Ich habe ja, und das hat einen Grund. Und zwar, andere haben versucht, das möglichst original klingen zu lassen. Und ich habe immer versucht, meinen eigenen Sound zu kreieren. Mhm. Nämlich einen Sound, der das Publikum anmacht. Mhm. Also das Schlagzeug war natürlich war immer etwas lauter als bei anderen.
Ja.
Wenn die Gitarre reingebraten hat, dann habe ich die auch irre laut gemacht. Insgesamt war ich, glaube ich, sehr, sehr laut. Und wenn du meine Mitmusiker von früher fragen würdest, dann würden die einen vielleicht sagen, das war unsere beste Zeit, was es auch wirklich war.
Ja.
Und die anderen würden sagen, naja, so ein Studio-Sound ist was anderes.
Mhm.
Ja, deswegen sage ich originell, dem Publikum hat es offensichtlich gefallen.
Aber du hattest, das hatte ich in der Anleitung schon erwähnt, deinen Vertreterjob und deine Veranstaltungsfirma nach dem Ausbrennen an den Nagel gehängt. Also du bist ausgebrannt, nicht die Firma.
Ja, wäre mir lieber gewesen.
Und dann hast du mit dem Trio The Proll weitergemacht. Und damit habt ihr dann unter anderem so in so einer Minimalismusbesetzung so bombastische Songs wie Bohemian Rhapsody oder Toto's Africa gecovert. Wie seid ihr auf die Idee gekommen und auch auf diesen bescheuerten Namen?
Ja, der Name war mal wieder von mir. Ich fand den Ausdruck Proll, der entstand damals erst.
Ja.
Und damals war das einfach eine Abkürzung für Prolet.
Ja.
Da denkt ja heutzutage auch keiner mehr drüber nach.
Mhm.
Und das fand ich gut. Ich hatte meinen Job und nebenbei wollte ich ein bisschen Spaß haben mit zwei Mitmusikern, die eben auch gut waren. Und die waren wirklich sensationell gut, Jonas und Amaretto.
Ja.
Und beide auch Amaretto hieß Amaretto, weil früher gab es ja von Spliff die Nummer Carbonara. Und da kommt ja die Zeile, Amaretto ist ein geiles Zeug, ich bin schon Lull und Lall.
Aha.
Und dann hat in der Band aus Langeweile haben wir an der Stelle immer gesungen, Amaretto ist ein geiler Typ, weil er die Nummer gesungen hat. Und dann hat er den Spitznamen weg. Ja, und Jonas
von Bali, oder?
Ja, von Bali hat er selber hinzugefügt. Er wollte, glaube ich, seinen Namen etwas veredeln. Und Jonas Wagner hieß auch nicht Jonas Wagner, sondern nannte sich nur so wegen Jonas Wagner aus dem 10. Stock. Hier die Pizza für Jonas Wagner. Da gab es ja mal diese Werbung.
Stimmt.
Mhm. Eigentlich hieß er auch Michael.
Mhm.
Aber ich glaube, selbst auf seinem Briefkopf steht heute mittlerweile Jonas Wagner. Ja, und die beiden waren sehr gute Musiker und zu der Zeit habe ich nicht mehr ganz so viel gespielt, fühlte mich da gut aufgehoben. Und das war als reines Spaßprojekt gedacht, so als Partyband, mehr oder weniger. So, dass wir auf den Partys, auf denen wir waren, so eine Stunde so ein bisschen anschieben konnten. Und das wurde aber erfolgreich. Und dann haben wir eine CD gemacht und haben auf großen Festivals auch gespielt. Wir haben auch bei Rock am Ring und Rock im Park gespielt oder...
Ja.
In Bonn gibt es das Rheinauen-Festival.
Ja.
Da musst du dir vorstellen, stehst auf der Bühne und spielst zu dritt Bohemian Rhapsody in einer kompletten Gaga-Version und dann hörst du über die Boxentürme, damals war das ja alles noch viel größer, heutzutage hat man ja diese Line-Array-Systeme, die sehr zielgerichtet sind, aber damals bebte ja quasi die ganze Stadt mit und die ganze Wiese und 30.000 sangen mit und wir spielen da zu dritt in bekloppten Anzügen und ich hatte damals immer so ein Netzhemd an, wo ich so im Nippelbereich
so
so ein Nippelpiercing angedeutet hatte. Das ist totaler Wahnsinn und Größenwahn und ein Riesenspaß aber auch. Ne?
Und du hast vor allen Dingen da nicht nur Schlagzeug gespielt, sondern du hast zum Teil da auch gesungen oder mitgesungen oder manchmal den Song erst gesungen und dann in das Schlagzeug gewechselt und da dann auch weitergesungen.
Da gibt es noch ganz schlimme Aufnahmen hier von Lippes Lachmix.
Ja, zum Beispiel, genau.
Komödie am Kudamm, glaube ich, aufgenommen, ja, oder Theater am Kudamm.
Und das war das Singen da eigentlich Neuland für dich oder hattest du das schon vorher auch mal gemacht?
Ja, als Leadsänger war ich nie so gefragt, aber so zweite, dritte Stimme, das ging. Ja, und bei The Proll habe ich mir das dann zugetraut. Oh Gott. Mann.
Ja, dein Kollege Amaretto von Bali Der hat ja trotz eures minimalistischen Setups so, also du spielst ja nur eine Snare und eine Hi-Hat.
Und Bassdrum.
Eigentlich, und eine Bassdrum. und der hat so einen Monster-Bass, so einen sechsseitigen Bass, oder?
Ja, der ist halt ein sehr, sehr guter Bassist. Der kommt vom Funk. Mhm. Der hat sogar noch einen Alembic-Bass, der von Mark Dingens von Level 42 unterschrieben ist.
Okay.
Weißt du noch den Namen?
Keine Ahnung.
Mark. Ist auch scheiße. Ja, Amaretto ist sehr gut. Super.
Ja. Weil das ist halt so ulkig, dass ihr das schon so minimalistisch gehalten habt und er dann da auftrumpft mit diesem tierischen Gerät.
Ja, das war ja auch die Idee, in so einem Setup solche Songs zu spielen. Also, wir haben uns wirklich an alles reingetraut. Wir haben sogar mal Music von John Miles gespielt.
Ja.
Sonst sollte dann die Nachfolgenummer von Bohemian Rhapsody werden. Aber unsere Fans bestanden immer auf Bohemian Rhapsody. Das war immer der totale Bringer.
Das Geile ist, so ein Gag in dieser Nummer war auch, dass du quasi als Erster beendest, ne? Weil du mit dem Schlagzeug quasi vorhoppelst.
Oder der Text war, I saw a little silhouette of James Last. When you do the Fandango.
Du hast vorhin schon gesagt, ihr habt eine Platte aufgenommen. Ich habe tatsächlich drei Plattentitel gefunden, aber es kann sein, dass das Internet da auch einfach.
Lass mich raten. Circuit irgendwas mit.
Circuit Break Volume 1. Und dann noch The Hardest Tour on Earth.
The Hardest Tour on Earth. Das sind zwei Longplayer, die Amaretto und ich uns einfach nur ausgedacht haben, damit bei Wikipedia drinstehen. Aber The Hardest Tour on Earth klingt gut, oder?
Klingt ganz gut, ja.
Circuit Break Volume 1 and 2.
Habt ihr das, also das heißt, habt ihr das dann einfach da irgendwann eingetragen aus Spaß?
Und, ja. Ich hoffe, es bleibt drin. Also wer sich da jetzt berufen fühlt, bitte lass es drin. Das ist einfach so lustig. Ja. Und wir können es ja noch machen. Ich rufe Amaretto gleich an, dass wir The Hardest Tour on Earth auf jeden Fall noch machen.
Ja, finde ich gut. Das finde ich echt ganz gut. Das könnte doch was werden.
Oh ja, stimmt. Ich hoffe, der Zeitgeist hat uns, glaube ich, so ein bisschen sitzen lassen.
Aber das eigentliche Album ist halt intime Geständnisse. Und,
wobei wir damals natürlich, weil wir alles verarbeitet haben, alle haben es natürlich als intime Geständnisse gekauft und dann haben wir immer gesagt, ja, wir hoffen, dass wir unser Album in Time Geständnisse schon haben.
Es ist auf jeden Fall, da sind ja fast 30 Nummern drauf, glaube ich. Die sind ja relativ kurz auch. Und ihr covert unter anderem Diamanten, Ingo.
Nee, das ist eine Eigenkomposition. Nee, die hat Amaretto zusammen mit Ingo Insterburg geschrieben.
Genau. Und da, und Humor und Musik, die haben ja in Deutschland eine recht lange Tradition. Also es gab eben Insterburg und Co. Mhm. Es gab die Solisten Mai Krüger und Jürgen von der Lippe und Otto Waalkes und ein gewisser Helge Schneider aus Mühlheim an der Ruhr. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du ihn kennst.
Ja, übrigens schon sehr, sehr lange.
Ja. Dann Herbert Knebels Affentheater
und
Olaf Schubert und Michael Mittermeier, die haben früher auch erst Musik gemacht und natürlich auch Caroline Kebekus hat eine Band. Habt ihr euch zum Teil von diesen älteren Semestern inspirieren lassen? Also zum Teil gab es natürlich da Parallele oder ähnlich ablaufende Parallelentwicklungen, aber habt ihr euch von den älteren humoresken Musikern inspirieren lassen?
Ja, mit Sicherheit. Also Helge Schneider, ohne Helge Schneider hätte es The Proll nicht gegeben, weil es war auch so eine schräge Nummer und dadurch haben wir gedacht, okay, man kann also alles bringen.
Ja.
Weißt du eigentlich, dass Pete Glocke
Punk-Musiker war früher.
Der ist ja auch wieder Musiker, hat ja viel Filmmusik gemacht. Mhm. Pete Glocke, Helge Schneider und Herbert Knebel, also Uwe Lyko, spielen damals zusammen in einer Band namens Die Sklaven der Liebe.
Das wusste ich nicht, dass sie
mit Frontmann
waren.
Pete Glocke, Gitarre, Gesang, ja.
Das war mir nicht cool.
Ja. Hammer, ne? Natürlich hat man sich. Und letztendlich auch Otto Waalkes, der ja auch viel Musik gemacht hat auf der Bühne. Doch, das beim Otto haben wir zum Beispiel gelernt, dass man, wenn man Musik spielt, am besten so die Sachen kurz anspielt.
Ja.
Und das war eben auch die Idee für The Proll. Wir wollten ja nur Refrain spielen.
Ja.
Das konnte ich leider gegen die anderen beiden nicht durchsetzen.
Glaubst du, dass in Deutschland Musik vielleicht so dieses, also lustige, humorvolle Musik vielleicht dieses Fundament geschaffen hat, auf dem heute die deutsche Comedy-Kultur steht?
Da spricht vieles dafür, ja. Till Hoheneder, mit dem ich ja zusammen alles schreibe, unter anderem die Biografie auch geschrieben habe, der war ja damals die eine Hälfte von Till und Obel. Mhm, genau. Die waren ja sehr erfolgreich in Deutschland und die haben, so wie er es ausdrückt, und das, ich glaube, das stimmt auch so, die neue deutsche Comedy-Schule so ein bisschen mitbegründet, dass es rock'n'rolliger wurde.
Ja.
Ja, und das hat, glaube ich, der ganzen Szene sehr gut getan, dass der Rock'n'Roll so ein bisschen, dass alles etwas handfester wurde, weg vom Kabarett hin zu echter Comedy.
Deine frühen Auftritte waren ja, Zitat, ein wirres Gulasch aus abgehangenen Musiker-Jokes und Vertretersprüchen.
Ja.
Aber jetzt einmal auf die alten Zeiten. Hau mal bitte deinen besten Musiker-Joke raus, falls du einen parat hast. Wenn ich dich jetzt nicht auf dem kalten Fuß erwische. Auf dem falschen, Entschuldigung.
Ich bin ja immer auf dem falschen und kalten Fuß unterwegs. Bei Musikerwitzen gibt's ja so vieles, ne? Der Bassist sitzt im Proberaum und heult und der Keyboarder sagt, was ist passiert? Ja, der Gitarrist hat mir meine Bassseite verstimmt und er sagt mir nicht welche. Ist zum Beispiel so einer, ne? Oder wie ein Drummer und ein Bassist springen vom Empire State Building, wie kommen sie unten auf? Also nicht gleichzeitig auf jeden Fall.
Das sind ja sogar richtig, fast schon smarte Musikerwitze.
Oder? Ja, ja, ja.
Da muss man fast schon Musiker sein, um die überhaupt zu begreifen.
Stimmt. Der kürzeste Musikerwitz war ja immer, aber den hat mein Vater, glaube ich, schon erzählt, geht ein Musiker an der Kneipe vorbei. Ha, ha, ha.
Du lobst in deinem Buch den WDR-Jugendsender 1 Live und der ist 1995 gegründet worden, also kurz bevor ihr euch dann im Februar 1996 mit The Proll aufgelöst habt. Mhm. Aber bist du Radiohörer oder warst du das in deiner Jugend und bist es jetzt vielleicht immer noch?
Ja. Ich bin echt treuer Radiohörer und letztendlich ist das, was im Radio gemacht wird, von den Moderatoren, eben auch, was du hier machst, ist dasselbe, was ich auf der Bühne mache, Kopfkino.
Ja.
Ja, ohne weitere Hilfsmittel, natürlich gibt es welche, die dann noch Geräusche einbauen, aber muss ja gar nicht sein. Wir machen Kopfkino und das verbindet uns auch. Das mag ich und deswegen ist für mich Radio auch schön.
Hast du je so Radio-Lieblingssendungen gehabt oder gab es so bestimmte Radiosender, die dir besonders gut gefallen haben? Also ich meine, es gab natürlich auch zum Beispiel BFBS war in Deutschland zu empfangen zum Teil. Sind das so, hast du da bestimmte Sachen, die du sehr gerne gehört hast oder regelmäßig mal früher gehört hast oder so?
Also früher war es tatsächlich BFBS und es gab auch einige holländische Sender, die so ins Münsterland reingestrahlt haben.
Ja.
Die hat man gehört, die spielten dann etwas mehr amerikanische und englische Musik. Dann bin ich sozialisiert worden, WDR 2 vor allen Dingen. Ich würde mal sagen, die Hälfte meiner Bildung habe ich über WDR 2. Da gab es ja früher immer das Zeitzeichen, das war noch eine Viertelstunde lang.
Ja.
Das kam so morgens um 8:55 nach den Nachrichten. Und dann nahm man immer das entsprechende Datum und sagte dann zum Beispiel, an diesem Tag wurde der russische Zar Alexander der Erste geboren und dann gab es halt eine Viertelstunde alle und da habe ich unheimlich viel Bildung drüber generieren können. Ja, und heute vornehmlich Sender, wo auch lange Interviews laufen. Ja. Im WDR gibt es noch den Montalk, das ist so ein Montagsgespräch, das ist eigentlich ein Vorläufer des Podcasts, würde ich sagen. Radio 1 höre ich ganz gerne, die sind ganz interessant. Und sonst so wechselnd, ja. Ich weiß, auf welchem Sender sind wir denn?
Wir sind hier im Sendegebäude des RBB und wir haben zu unserer, also hinter mir ist Radio 1, hinter dir ist Radio Fritz und Antenne Brandenburg sitzt auch noch
hier. Ach, hier ist sogar Radio 1?
Ja.
Ah, toll.
Ja.
Ah, super, Volltreffer, oder? Ja, ich glaube, in Deutschland, also nicht, dass ich das jetzt nachreichen will oder schleimen will, vielleicht pflichtest du mir bei, ich glaube, Radio 1 ist tatsächlich...
Radio 1 ist der Sender meiner Wahl.
Das in
ist
Deutschland der beste, den ich zurzeit der beste Radiosender. Ja. Ne? Ja.
Ist halt geschmackvolle Musikauswahl auch für Erwachsene.
Ja.
Ja. Aber es ist ja auch
Adult Oriental Rock.
Ja, genau. Es gibt eine Stelle in deinem Buch, das muss so Ende der 90er sein, da vergleichst du deine Bühnenfigur mit Marius Müller-Westernhagens Figur aus Theo gegen den Rest der Welt. Ja. Nur, dass Atze eben nicht als Loser aus den Nummern rausgeht. Und zu der Zeit, also zwischen 1978 und 81, da veröffentlicht Westernhagen ja so 3 Alben, die diese Theo-Figur quasi musikalisch weiterführen oder unterfüttern.
Also wo er so singt, wie Theo spricht im Prinzip.
Genau, ja. Also mit Pfefferminz bin ich dein Prinz und Sekt oder Selters und Stinker, so heißen die 3 Alben.
Ja.
Und hatte Westernhagen einen Eindruck beim Teenager-Atze oder dann später beim schon. Bühnen-Atze hinterlassen?
Schon, und zwar gerade vor Pfefferminz, die Alben, aber Stinker auch schon wieder, sind unglaubliche Texte.
Mhm.
Wahnsinn, also die können wir auch ohne Musik genießen. Ich bin der Älteste. Ja. So, ne? Aber ja, die Texte, die haben mich schon.
Hast du
schon echt beeinflusst?
Hast du dich dem Westernhagen oder dieser Theo-Figur nahe gefühlt, auch weil der so, ich meine, gut, Westernhagen ist Düsseldorfer, aber
ja,
weil der schon so nah am Pott ist quasi?
Ja,
unbedingt. Ich weiß gar nicht, wann du zurück. Bist du irgendwann aus dem Münsterland eigentlich zurück in den Pott gezogen?
Nee, das nicht.
Aber weil du transportierst den Pott ja in deine Stimme.
Ja, ich hab's ja auch in meinen Genen.
Ja.
Mein Vater hat ja auch so gesprochen.
Ja.
Meine Mutter auch. Und ich hatte immer eine ganz große Begeisterung fürs Ruhrgebiet.
Mhm.
Und bin da ab einem gewissen Alter halt immer auch hingefahren. Weil da gab's immer die abgefahrensten Clubs.
Mhm.
Oder sagte man Diskotheken.
Ja.
Wenn ich das Memphis in Dortmund nehme, ey, das wär, selbst heute wäre der Club noch eine Sensation. Mit einer riesigen, fahrbaren Tanzfläche und ja, es war schon abgefahren. Und solche Sachen, Modell Traumwelt, gab es damals als dann Librium, das war auch so ein Club in Essen. Das waren so ganz abgefahrene Clubs. Und ich glaube, im Ruhrgebiet ging damals mehr als woanders.
Mhm.
Vielleicht sogar. Ja, mindestens genauso viel wie in Berlin.
Ja.
Und es gab so eine Subkultur.
Ja.
Das kannst du sicher so ein bisschen bestätigen, wenn du.
Ja, es gibt viele Subkulturen im Ruhrgebiet. Also gerade so diese ganze Düster-Szene, diese Gothic-Szene ist relativ groß. Dann es gibt eine große Heavy-Metal-Kultur im Ruhrgebiet.
Ja.
Es gibt natürlich Punks und natürlich skatende Kids. Und also alle Subkulturen werden da schon eigentlich abgebildet. Würdest du sagen, dass du je zu einer Subkultur gehört hast? Also warst du mal ein. Würdest du sagen, dass du mal ein Punk warst? Oder.
Na, mental schon.
Also
ich, das klingt jetzt völlig lächerlich, weil ich so mainstreamig bin, aber im Kopf irgendwo, es gibt noch eine Region, die noch Subkultur ist bei mir, ja. Und ich fühle mich auch immer von Minderheiten angezogen und habe immer auch so ein, ich weiß nicht, ob das jetzt rüberkommt, was ich meine, so ein gewisses Schutzbedürfnis für Minderheiten.
Ja.
Dass ich zumindest auch in Diskussionen immer versuche zu verteidigen, was Leute machen, auch wenn ich es nicht noch nicht vollständig verstehe, aber dass ich sage, du, das hat seine Berechtigung, warten wir doch erstmal ab, was daraus entsteht, ja.
Später im Buch, da lobst du Lindenberg und Maffay und Grönemeyer für ihre Standhaftigkeit und dafür, dass sie sich auch immer wieder neu erfunden haben und so lange dabei sind und auch immer wieder teilweise Comebacks geschafft haben. Haben die Jungs eine Vorbildfunktion für dich?
In gewisser Weise ja. Udo Lindenberg, was er am Anfang gemacht hat, war ja fast Punk. Sowas gab es nicht,
ja.
Ne? Deutschsprachige Musik mit dem Hintergrund und solche Texte, ja, insofern schon Vorbildcharakter. Maffay weiß ich nicht, weil Maffay war früher Schlager, das war der Feind.
Ja,
ja, davon habe ich mich nie wieder ganz erholt. Obwohl Bertram Engel auch da am Schlagzeug sitzt und Bertram und ich sind ja so 8 Kilometer voneinander entfernt aufgewachsen und ich halte ihn immer noch für einen der Drama in Deutschland.
Ja.
Udo Jürgens müsste ich auch noch als Vorbild nennen auf der Bühne, weil Freunde von mir haben da immer die Technik gemacht. Deswegen habe ich viele Konzerte von ihm gesehen. Ich bin kein Udo Jürgens-Fan, aber was ich da immer mitgekriegt habe und immer gespürt habe, ist, der gibt alles auf der Bühne. Und in der Süddeutschen gab es mal eine Konzertkritik von Udo Jürgens und er schreibt auch wortwörtlich, ich wollte es scheiße finden, aber es ging nicht. Ja. Weil er eben auch bei Jürgens diese Absicht spürte.
Ja.
Und ganz am Ende des Artikels steht, seit langer Zeit, also als er aus der Halle wieder rausgeht, seit langer Zeit fühle ich mich nicht verarscht. Und das, Jürgens ist, so was Konzerte angeht, echt ein Vorbild für mich.
Ja.
Weil er immer und immer sich den Arsch aufgerissen hat, um den Leuten für ihr Eintrittsgeld was zu bieten.
Ja. Du nennst auch Vorbilder, weil sie so unbeirrt von Trends ihre Bahn ziehen. Da nennst du Bands wie die Foo Fighters, Bon Jovi, U2 und Depeche Mode. Finde ich von all diesen Bands Platten bei dir im Regal? Finde ich überhaupt Platten in deinem Regal? Nee. Oder bist du nicht so einer?
Nee, und wenn ich diese Bands aufgezählt habe, Foo Fighters, da bin ich schon Fan gewesen, aber ich bin jetzt kein Bon Jovi-Fan.
Ja.
Wenn gleich bei Bed of Roses, was so die schnulzigste Nummer von denen ist, ich kann nichts dagegen tun. Irgendwie erreicht mich die Nummer. Die sollten nur Beispiel dafür sein, dass sie über Jahrzehnte konstant dabei geblieben sind. Mhm. Und das spürt das Publikum, diese Treue. Ja. Also das ist ja langsam bei meinem Publikum auch zu merken, diese Dankbarkeit dafür. Ja. Alles verändert sich, alles liegt in Scherben und über Krisen können wir uns im Moment auch nicht beklagen. Und trotzdem gibt's Atze immer noch.
Ja.
Und das spüre ich bei diesen Bands auch, ja.
Aber Platten finde ich bei dir im Regal nicht? Oder
hast du eine kleine Plattensammlung, wo auch echte Raritäten von Pink Floyd und Led Zeppelin dabei waren. Aber alles Vinyl. Das stand noch in meinem Elternhaus. Mein Jugendzimmer von früher war noch unverändert.
Ja.
Motte Hupel Plakat an der Wand, aber auch ein Plakat von, oh, das ist auch verrückt, Maharishi Mahesh Yogi, der Begründer der transzendentalen Meditation.
Ja.
Hing in meinem Jugendzimmer noch. Und als mein Elternhaus abgerissen wurde, nachdem meine Mutter gestorben war, bin ich, wie man es so macht, gehst nochmal ins Haus und guckst, was kannst du noch gebrauchen, was nimmst du mit? Und da hatte ich oben im ersten Stock war das Zimmer meiner Schwester, das alte Zimmer meiner Oma und mein Jugendzimmer. Und da habe ich so geguckt, da standen meine alten Platten, ich sag, das waren vielleicht 50 Platten. Und da habe ich alles so im Flur zusammengestellt, habe gedacht, so, das packst du gleich ins Auto und nimmst es mit. Und da habe ich irgendwann gedacht, weißt du, nee, ist vorbei. Das Leben funktioniert nach vorne und nicht nach hinten.
Ja.
Da habe ich alles drin gelassen im Haus.
Krass.
Hab das nochmal fotografiert, gerade die Plattensammlung, und alles abgerissen war und wirklich auf dem Müll gelandet ist.
Ah, da blutet mein Herz.
Habe ich das gepostet. Und viele haben gesagt, wie kannst du Soft Machine 6 und Soft Machine 7, wie kannst du das entsorgen? Ja.
Also ich meine,
weg damit.
Also ich verstehe deinen Gedanken, dass du nicht nach hinten blicken willst, aber andererseits die Liebe für diese Sachen, die du da hattest, die besteht ja weiterhin in dir. Das heißt, das ist ja, du hast ja damit noch nicht abgeschlossen eigentlich.
Nee, das ist richtig, Jan. Aber ich bin kein Sammler, überhaupt nicht. Also ich sammle eher im Kopf.
Ja.
Also es klingt jetzt zu pathetisch, aber so ist es. Ich sammle tatsächlich Emotionen. Ich kann mir Emotionen sehr gut merken.
Ja.
Und deswegen bin ich auch so ein Menschenfreund, weil ich nehme so aus Gesprächen, auch unsere Begegnung hier heute, da nehme ich eine tolle Emotion mit. Und die ist auch in mir. Und das genieße ich auch. Ja. Und ich brauche keinen Beleg dafür.
Ja. Tatsächlich erwähnst du, passend zu diesem Podcast in deinem Buch, den Soundtrack unserer Leben. Also du beziehst dich damit auf so unzerstörbare Party-Klassiker, also die eben jenen Soundtrack geprägt haben, also 99 Luftballons, Highway to Hell etc. Kannst du aus dem FF sagen, welche Songs oder wenigstens Alben dich maßgeblich geprägt haben? Also ein paar Stationen hatten wir schon, aber wo?
Ja. Das sind nicht diese Party-Songs. Mhm. Die haben mich, natürlich haben die mich auch mitgeprägt, weil auch ich habe irgendwann mal Luftgitarre spielen zu Highway to Hell irgendwo rumgestanden, angetrunken mit Whisky Cola.
Ja.
Aber geprägt hat mich eher so Black Market von Weather Report, eben, wie ich schon sagte, Made in Japan von Deep Purple. dann später tatsächlich, oh Gott, jetzt haue ich mich selber in die Pfanne, aber das Black Album von Metallica, was ja eigentlich nur Metallica heißt, ne?
Ja.
Das hat mich auch geprägt, muss ich ehrlich zugeben, ja.
Aber es ist schön, dass du das erwähnst, weil da wollte ich nämlich auch noch hinkommen, denn es gibt, und ich habe leider nicht viel dazu gefunden, aber es gibt zwei Musikspecials für den TV-Sender iMusic One.
Ja,
und da gibt's so, da hast du als deine Bühnenfigur moderiert.
Stimmt.
Und zwar zwei Specials, einmal zu AC/DC und einmal zu Metallica. Wie ist dazu gekommen? Also ist das...
Nein, die habe ich gefragt.
Ja.
Und ich habe, ähnlich wie bei dir, habe ich vorher gesagt, ich habe da überhaupt keine Ahnung.
Ja.
Und dann haben sie gesagt, ja, wollen wir doch mal sehen. Und dann sprang da eine ganz muntere Sendung bei raus. Ne?
Ja.
Also klar, wenn wir über Alben sprechen, Dark Side of the Moon, Pink Floyd, natürlich hat mich das beeinflusst.
Ja.
Selbst Supertramp mit Schools und so hat mich beeinflusst. Ja.
Weil mich hätte interessiert, ob dann da bei AC/DC Metallica so der reale Atze auch mitgeredet hat oder nur der Bühnenatze, der diese Hardrock-Vorliebe zur Schau stellt.
Ich kann mich da kaum noch dran erinnern.
Ja,
also,
ja.
Ich denke, es war mehr der Bühnenatze.
Aber dass du dich kaum noch daran erinnern kannst, ich sehe es dir nach. Ich meine, in deinem Buch kriegt man ja einen Eindruck, wie viel du erlebt hast und wie viel du gemacht und gefeiert hast. Manchmal finde ich es fast bedrohlich, wie oft du erwähnst, wie viel du gefeiert hast.
Es war auch bedrohlich.
Weil du bist ja jemand, der sieht ja super gesund aus. Also, scheint ja also nebenbei auch vieles richtig zu machen.
Ja, ich bin ja auch etwas schlauer geworden als früher. Habe ich eben noch gedacht, als ich vom Hotel losfuhr. Früher wärst du jetzt zum Jan gefahren mit einem richtig dicken Kopf.
Ja.
Also hättest du schon meine Augenringe gesehen. Mhm. Ja, so gestern Abend. Ich kam aus Oberhausen. Ich hatte gestern ein bisschen Promo in Köln und Oberhausen. Mhm. Ja, ins Hotel. Ich habe noch einen längeren Spaziergang gemacht. Bin in deiner Eastside Gallery, also direkt neben der Mercedes-Benz Arena, bin ich im Hotel Indigo. Und dann bin ich da noch ein bisschen spazieren gegangen. Ja, und lag um 10:30 im Bett. Hab 8,5 Stunden gepennt.
Ja,
das hat ja auch was.
Ja.
Ne? Ja. Aber das wäre vor 10 Jahren, wenn ich hier jetzt eine halbe Leiche hier gehabt. Ich hätte wahrscheinlich jetzt um diese Zeit erstmal eine Cola bei dir getrunken. Wir sprechen nachmittags miteinander.
Ja.
Und in aller Ruhe mal versucht, wach zu werden.
Es gibt eine abschließende Frage, die ich noch hätte, und die hast du leider vorhin schon so ein bisschen beantwortet. Denn ich hätte zum Abschluss ganz gerne gewusst, ob du gelegentlich noch Schlagzeug spielst und ob du ein Schlagzeug besitzt.
Nee, ich spiele tatsächlich kein Schlagzeug mehr. Ich habe auch schon seit 10 Jahren kein Schlagzeug mehr.
Ja.
Die Tage rief Hartmut Engler mich an von PUR, ob ich nicht, die machen ja immer so diese großen Auftritte in der Schalke Arena, da kommen so fast 70.000 Leute, ob ich nicht Lust hätte im September da ein paar Nummern zu spielen. Jetzt muss man dazu sagen, für PUR muss man nicht proben. Oh Gott, hoffentlich hört er das nicht. also wenn es terminlich passt, bin ich ja gerne dabei. Vor allen Dingen, wie gesagt, weil es ist ja zu bewältigen.
Ja.
Da kann man auch vorher im Backstage schon mal ein bisschen mitfeiern.
Aber vermisst du das gar nicht? Oder also so, weil ich meine, das ist ja auch ein sehr kathartisches Instrument eigentlich. Ich meine, klar, es ist jetzt nicht so, dass du dich wie mit einer Gitarre hinsetzt und Lieder spielst, sondern du kannst halt mehr oder minder in Anführungsstrichen nur leer machen. Aber das hat ja auch was Kathartisches.
Ja, also das hat Bonzo uns ja, John Bonham uns ja bewiesen, dass man nicht nur leer machen kann, sondern dass es sehr kompliziert sein kann. Nee. Ich habe die Lust verloren. Mhm. Ich habe mir ein kleines Akkordeon gekauft, will ich jetzt mal lernen.
Ja.
Und dann so, aber nur für mich spielen, nicht auf der Bühne.
Ja.
Aber ansonsten, nicht Schlagzeug, it's over.
Beherrschst du denn irgendwelche anderen Instrumente eigentlich? Oder beziehungsweise hast du mal irgendwelche anderen Instrumente noch gespielt?
Rudimentär, vielleicht so ein bisschen Begleitung am Klavier und Posaune.
Ja.
Ich glaube, irgendwo im Keller liegt noch eine Zugposaune, aber Der Blitz soll mich treffen, wenn ich die nochmal spiele. Ja. Also waren zu viele Demütigungen im Spiel.
Aber deine Schwester war die, die Klavier gespielt hat. Genau. Und die es dann aber auch noch so gut konnte und die eh so vieles gut konnte, wo du immer so.
Alles, ja.
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 Ja. Atze, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast für den Soundtrack
meines
Lebens.
Ja, sehr gerne. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich hatte vorher ein bisschen Bammel, dass ich dir nicht genüge. Was meinst du?
Ja, absolut, absolut. Ja? Ich habe dir ja vorher versucht, die Angst zu nehmen, weil ich so viel in deinem Buch gefunden habe, was mit Musik zu tun hat, dass wir hier jetzt vielleicht noch ein vollständigeres Bild zeichnen konnten.
Ja, ich bin natürlich wirklich jetzt nicht derjenige, der zu allem was weiß. Dafür hat mich Rock- und Popmusik, Musik insgesamt, das klingt jetzt auch komisch, zu wenig interessiert. Wenn Till, also der Autor, mit dem ich schreibe und mit dem ich zusammen den Podcast Zärtliche Cousine mache, hier sitzen würde, der könnte dir auch noch, wir hatten eben noch die Diskussion, wir haben eben auch zusammen unseren Podcast aufgenommen und da meinte er, der Sand, der und der Sänger, das ist doch der Bruder von dem so und so Sand, der bei Lynyrd Skynyrd gespielt hat, die ums Leben gekommen sind und soweit weiß der alles.
Vielleicht sollte ich den mal einladen.
Ja, also dann, da ist ein Lexikon hier sitzen. Ja, dann. Letztens hat er mir noch beigebogen, ich schwärmte mal wieder, Gott sei Dank liege ich da bei ihm richtig, eben auch von Bonzo, von John Bonham, und der meinte, diese Nummer Rock'n'Roll von Led Zeppelin.
Genau.
Der Anfang, der stammt aus einer anderen Nummer von Little Richard. Und dann hat er gesagt, da spielte doch 1962 der Drummer. Und dann im nächsten Podcast hat er gesagt, so, ich muss mich bei allen entschuldigen, ich habe den falschen Drummer genannt, der spielte erst ab 64 da vorher. War. Ich sage, ja, sehr interessant übrigens. Ja, also wenn du so einen richtigen Nerd mal haben willst, dann lädst du Till mal ein, der kommt gerne.
Alles klar, vielen Dank für den Tipp. Atze, ich danke dir ganz herzlich.
Ja, danke für die Einladung. Ich kann mich nur wiederholen, hat Spaß gemacht.
Und damit verabschiede ich mich. Wir hören uns hoffentlich gesund und munter bei der nächsten Folge von der Soundtrack meines Lebens wieder. Macht's gut, euer Jens Schwarzkamp. Und?
Mein Name ist Atze Schröder. Wir hören uns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.